Herzlich willkommen zum Podcast Täglich Happy Hour und heute mit der Ingrid aus Indien und live dazu im Hintergrund ein paar Vögel. Wir schauen mal, wie lange Ingrid schon trocken ist und sie sagt selbst von sich, sie würde ansonsten auf keinen Fall mehr leben. Freu dich auf diese Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Ingrid. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen. Hier ist es schon Nachmittag. Guten Morgen, lieber Ruben. Und mein Name ist Ingrid. Ich bin Alkoholikerin. Ich bin, wie man vielleicht immer noch hört, Münchnerin. Lebe aber seit 18 Jahren in Indien. Und ich bin eingegliedert. Ich bin trockene Alkoholikerin, durfte vor einigen Wochen meinen 30. kostbaren Geburtstag feiern.
Wow, 30 Jahre, Wahnsinn. Alles Gute nachträglich.
Dankeschön, Dankeschön. Wow. Ja. Der wurde auch richtig gefeiert. Für die, die sowas nicht wissen, ganz viele von uns in AA feiern ihren trockenen Geburtstag als zweiten Lebensgeburtstag. Und so ist es bei mir auch. Das ist mir ganz wichtig. Am Anfang werden ungefähr die Minuten gezählt, die Stunden und dann die Jahre. Und dann gibt es Münzen, dass man immer eine Münze kriegt für einen Monat, drei Monate. Und dann die Jahre, und das tue ich auch in den Gruppen hier, auch in den indischen Gruppen sehr zelebrieren. Die kennen das eher nicht, dass dieser Geburtstag wirklich gewürdigt wird, weil es nicht selbstverständlich ist, dass ein Alkoholiker nicht trinkt.
Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ein Alkoholiker möchte ja immer trinken und deshalb ist es Grund zu feiern, wenn man, wie du sagst, am Anfang auch einfach mal ein paar Minuten oder ein paar Stunden nichts trinkt und so das Ziel vielleicht erreicht, heute an diesem Tag mal nichts zu trinken. Wie hast du es denn am Anfang geschafft? Erzähl mal von deinen Anfängen oder vielleicht auch sogar von der Zeit, als du noch konsumiert hast.
Ja, ich habe schon sehr früh angefangen, ich denke schon eigentlich in meiner Kindheit. Ich habe mit 16 schon gewusst, dass ich Alkoholikerin bin. Ich habe zugeschaut, wie mein schöner, kluger, stolzer Vater, wie der vom Alkohol gefällt wurde. Am Schluss hat er nur noch im Auto gelebt. Und ich war mir klar, dafür habe ich ihn auch immer sehr schuldig gemacht, ich werde das gleiche Leben nachleben müssen. Und so wird es auch bei mir ausschauen. Und ich habe mit 20, weil ich in einer Anwaltskanzlei gearbeitet habe, da hatten wir so einen ganz einen berühmten, reichen Mandanten, der von super, super diese Einrichtungen, die es damals gab, fällt mir gleich der Name nicht ein, Hospital, immer wieder entlassen wurde und immer wieder weiter getrunken hat. Ich mochte den sehr gern. Ich habe da eben schon auch meine Krankheit in ihm erkannt. Und dann hieß es auf einmal, jetzt trinkt der nicht mehr, weil der zu AA geht. Die Information habe ich mit 20 schon gehabt.
Und habe das war so lange weitergetrunken. Entschuldigung, das war in München, oder?
Das war in München,
genau. Okay.
Und weil dann später kam für mich immer, ich habe immer getrunken, jeden Tag. Ich hatte keine Pausen. Ich habe alles getan, auch in den Kliniken mit Zusatzversicherung, dass ich immer ein Einzelbett bekomme, ein Einzelzimmer, dass ich auch da rauchen und trinken kann. Ich war sehr oft in Kliniken.
Und im Krankenhaus durfte man damals rauchen, Zigaretten rauchen.
Ja, da gab es immer so eine Besenkammer. Okay. oder auch Raucherzimmer. Da gab es auch durchaus Raucherzimmer.
Wahnsinn.
Aber mir war es noch viel wichtiger, dass ich da ununterbrochen trinken konnte. Und und da habe ich eben immer gedacht, sowas, wenn die an einem Tisch sitzen und reden, sowas würde mir nie helfen. Ich habe alles gewusst über Alkoholismus. Ich habe andere Freunde in die Entzugsstationen gebracht und so. Und ich habe immer gedacht, ich brauche die Mayo-Klinik, sowas, dass die vielleicht mein Suchtzentrum veröden können oder Tiefschlaf oder so Schocktherapie, irgendwie sowas. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie aufhören kann. Und mir ging es irgendwann sehr, sehr schlecht, gesundheitlich eben vor allem sehr, sehr schlecht.
Ganz, also du wolltest aufhören, habe ich das richtig verstanden, aber du konntest nicht.
Ich habe am Schluss jeden Tag beim Leben, ich habe zwei Kinder, ich habe zwei sehr beschädigte Kinder, beim Leben meiner Kinder habe ich geschworen, dass ich heute nicht trinken werde. Und um 11 dann meinen Eid wieder zu brechen, heute geht's nicht, mir geht's so schlecht morgen. Immer dieses Morgen. Morgen werde ich aufhören. So ging das dauernd. Und ich musste sehr weit, sehr, sehr, sehr weit runtergehen. Und konnte mir immer zuschauen, das ganze Wissen war da. Ich habe gesehen, dass die Spirale immer schneller geht, immer enger wird. Ich war immer noch funktionsfähig ganz lange. Mir hat kaum jemand angesehen. Ich hatte auch nie jemand angesprochen. Weil am meisten habe ich immer zu Hause getrunken, bis zur Bewusstlosigkeit. Nach den Kneipen, ich war auch jeden Tag unterwegs. Und dann aber den Rest immer zu Hause. Und ja, und ganz am Schluss, dann habe ich mir einfach, ich habe gewusst, ich brauche wieder Hilfe. Zu meinen Ärzten habe ich mich nicht mehr getraut, weil so viel Scham noch da war. Die Scham war noch nicht weggetrunken. Und habe einen Arzt aus dem Telefonbuch rausgesucht, der vielleicht nur für meinen Krankenschein interessiert ist. Und ich hatte so viele Jahre gedacht, ich glaube, darum war ich so oft in den Krankenhäusern. Wenn ein Arzt zu mir sagen würde, Sie sind Alkoholikerin, dass ich glaube, dass ich dann aufhören kann. Und habe vor jedem Anästhesisten Todesangst gehabt, dass der ja weiß, dass diese Angaben auf dem Papier nicht richtig sind, wenn der meine Leberwerte sieht. Und sie haben mich niemals angesprochen. Das habe ich den Ärzten hinterher auch sehr vorgehalten.
Und, haben die das gewusst, denkst du, oder waren deine Leberwerte vielleicht einfach ganz okay und die mussten gar nichts sagen?
Die waren katastrophal. Ich war kurz vor der Leberzirrhose. Nein, die haben mir hinterher gesagt, sie haben keine Lust auf diese Alkoholiker, dass sie die erst entziehen müssen. Vor einer OP müssten sie sie erst entziehen, eine Woche lang, und darum wird die Narkose einfach erhöht. Das konnte ich mich auch erinnern, dass mich die oft geohrfeigt haben, dass ich wieder wach geworden bin. Gell? Das ist sicher so in der Richtung passiert. Und dann bin ich eben zu diesem Arzt gegangen, weil es mir körperlich so schlecht ging. Und ich gehe dann auch wieder hin und denke mir, vielleicht habe ich was an der Schilddrüse. Gell? Schilddrüse, glaube ich, haben die noch nie angeschaut. Wahrscheinlich habe ich was an der Schilddrüse. Ja. Das ist so unglaublich. Es ist so unglaublich. Gell? Und ich sitze in dem Wartezimmer und der kommt rein, schaut mich an und sagt, und Sie bleiben bis zum Schluss. Und dann habe ich gewusst, jetzt droht Gefahr, ich habe es gewusst. Und er bittet mich rein und sagt, ich brauche keine Blutentnahme bei Ihnen, ich brauche gar nichts. Sie sind Alkoholikerin. Wollen Sie leben oder sterben? Es gibt nur noch eins, es ist nichts mehr dazwischen. Dann habe ich schon gesagt, ja, ein bisschen Leben wäre vielleicht schon noch ganz gut. Und dann sagt er, ja, soll ich Sie in die Klinik überweisen? Nein. Soll ich Ihnen Distranarin geben? Nein, weil das nehme ich und trinke trotzdem. Ich weiß nicht, also 3-4 Sachen hat er abgefragt. Ich habe immer Nein gesagt und sagt er, da ist die Tür, gehen Sie, ich kann Ihnen nicht helfen.
Wo bist du hingegangen?
bin rausgegangen und habe gesagt, und jetzt ist es passiert, was ich so lange gedacht habe. Jetzt hat ein Arzt gesagt. Ein Arzt hat es gesagt. Bin nach Hause, habe den Kühlschrank aufgemacht und habe alles getrunken, was da drin war. Und habe aber meine Tochter angerufen, sie soll mich in die Klinik bringen. Und das war dann der Beginn. Und habe dann einen ganz, das war dann eine, die Suchtkliniken hatten kein Bett. Die haben immer gesagt, ich soll in 2-3 Wochen nochmal kommen. Und ich habe gewusst, bis dahin werde ich mich zu Tode trinken. Jetzt gibt es dann keine Barriere mehr, gar keine mehr. Und habe dann gesagt, dann nehme ich irgendeine Klinik. Und die waren gar nicht erfahren mit Alkoholismus. Und haben dann einen Zug ohne Medikamente gemacht. Und es war schaurig, es war wirklich schaurig. Und aber das war auch richtig für mich, es war genau richtig für mich, weil ich das nicht nochmal erleben will. Und habe von dort aus dann auch die AA angerufen. Auch da war dann endlich die Demut da und bin aus der Klinik raus und bin dann ins erste AA-Meeting gegangen. Also AA meinen wir immer mit den anonymen Alkoholikern. Da war ich dann soweit. Und seitdem bin ich auch trocken. Ja.
Also kannst du das bestätigen oder fasse ich das richtig zusammen, dass du jahrelang konsumiert hast, du wusstest, du bist Alkoholiker, du wusstest ja auch alles über die Krankheit, du hast das recherchiert, du kanntest auch schon mögliche Lösungen wie eine Selbsthilfegruppe. Als der Arzt dir gesagt hat, kann ich Ihnen helfen, hast du es abgelehnt, bist raus, hast getrunken und hast dann aber für dich selbst entschieden. Das heißt, keiner hat es für dich entschieden, du hast es selbst entschieden, jetzt ist Schluss, jetzt hole ich mir Hilfe. Also du hast selber sozusagen, wie soll ich das beschreiben, die Lösung zwar gekannt, aber du musstest die Entscheidung selbst treffen. Das konnte kein anderer für dich machen.
Ja, und trotzdem habe ich diese Brücke gebraucht, dass ich, keine Ahnung warum, dass wenn es ein Arzt sagt, also mein Ego hat irgendwo diese Brücke gebraucht, wenn es ein Arzt sagt, dann könnte ich es mir vorstellen. Aha. Also diese Vorbereitung war vorher schon da. Weil nachdem ich irgendwie eher so unauffällig war, ich wurde ja auch nie angesprochen. Ich habe es auch nie jemand versprochen, außer mir selber, dass ich nicht mehr trinken würde. Nie. Also das kenne ich alles nicht, dass ich das jemand verspreche und breche das Versprechen dann und so. Sondern mir selber, dieser ganze Prozess immer, der war in mir selber. Und jetzt hat dieser Arzt das gesagt, was ich aber innen schon vorbereitet hatte, wenn ein Arzt das sagen würde.
Ja.
Darum sage ich das auch sehr gerne. Ich war jetzt vor kurzem eingeladen in die Universität Marburg. Die macht so ein ganz tolles Programm für ihre Medizinstudenten. Da sind AA und Al-Anon von der Professorin eingeladen. Und ich erzähle denen so gern, weil es eben bei mir, es war nicht die AA, es war ein Arzt. Ich wurde dann mit ihm befreundet. Ich habe ihm zu ihm dann gesagt, dass er mir das Leben gerettet hat. Und dann sagt er, habe ich nur gemacht, weil sie nicht meine Patientin sind. Sag ich, und jetzt machen sie es dann aber auch, wenn es ihre Patienten sind. Ja, dann bleiben die weg, sag ich, dann werden welche wegbleiben. Aber sie werden Leben retten. Dieses Wegschauen hat mich fast, bei mir hat fast jeder weggeschaut. Auch die ganzen Ärzte vorher, das waren lauter Hilferufe. Heute würde ich sagen, 95%, ich bin so viel operiert worden, ich war im Rollstuhl gesessen, ich war alles da, 95% waren unnötig. Wäre gar keine Notwendigkeit gewesen. Wenn damals schon ein Arzt gesagt hätte, nein, das ist nicht und das ist auch, ich war so bereit, in die Klinik zu gehen, gell? War bereit für jede Operation. Und wenn da schon jemand gesagt hätte, das ist es alles gar nicht, wie schaut denn ihr Trinken aus? Gell? Ja. Das waren für mich schon dauernd Hilferufe.
Ja, bitte, Ingrid, sag du.
Bei diesem Arzt sind sie gelandet. Gell?
Ja. Ich denke, ich wohne auch auf dem Land in einem kleinen Dorf. Wir haben hier halt einen Hausarzt und der kennt ja seine Pappenheimer und der kennt genügend Alkoholiker und der sieht das denen auch gleich an. Ein Arzt ist ja ein Profi. Mein Arzt hat auch nichts gesagt und ich habe hinterher mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, was hätte das denn gebracht? Und dann musste ich ehrlich zu mir eingestehen, wahrscheinlich nichts. Im Gegenteil, wahrscheinlich wäre ich rausgelaufen und hätte gesagt, das ist ja ein Riesenvollidiot, der Arzt, der hat ja gar keine Ahnung und hätte den schlecht gemacht, ohne natürlich den Grund zu nennen. Ich hätte irgendwas anderes erfunden. Und wir haben bei uns im Dorf auch einige, die haben ein Trinkproblem, ich nenne es mal so, es sind auch schon einige gestorben an Alkohol und man trifft immer die gleichen, die torkelnd rumlaufen oder bis nachts in der Kneipe sind. Ich möchte jetzt aber nicht von anderen reden, sondern von mir. Ich musste dann selbst zu einem anderen Arzt gehen, der mich gar nicht kannte und dort sagen, könnten Sie mir bitte helfen? Und das hat geklappt und der Arzt hat mir auch geholfen und der kannte mich nicht. Und er hat halt gesagt, ja, wenn Sie aufhören wollen zu trinken, dann machen wir gemeinsam die Lösung. Ich wäre auch von mir aus nie zu meinem Hausarzt gegangen. Also von daher empfehle ich gerne, wer aufhören möchte und Scham hat oder Gerede vermeiden möchte in seinem Dorf oder in seinem Viertel, dann geht halt zu einem anderen Arzt, den ihr nicht kennt. Der hilft vielleicht genauso gut oder noch besser. Aber nehmt Hilfe an oder sprecht's mal aus bei einem Arzt. Kannst du das vielleicht bestätigen mit deiner langjährigen Erfahrung jetzt?
Also das gebe ich richtig zu, gell? Ich bin eine glühende Verfechterin des Ansprechens. Mhm. Ich spreche die Obdachlosen auch auf der Straße an. Ich nehme es dann ernst. Ich spreche mit ihnen, habe einen AA-Flyer in der Hand. Und weil ich dieses Wegschauen so katastrophal finde, und das ist in unserer Gesellschaft so praktiziert, ich finde das ganz schlimm. Weil ich habe über diese ganze Zeit auch Tagebücher geschrieben und die habe ich jetzt vor ein paar Jahren, die habe ich mit hierher genommen, nochmal gelesen. Mir hat es das Herz gebrochen, was da drin stand. Und habe dann auch, jetzt muss ich mal schnell räuspern.
Solange kann ich erzählen, die schönen Geräusche, die wir hören, das sind keine Tonstörungen, sondern das sind Vögel. Die Ingrid sitzt in Indien und so wahrscheinlich halb im Urwald. Wunderschön.
Genau. Also jetzt habe ich den Faden verloren.
Und dieses Wegschauen und du hast in deinen Tagebüchern gelesen. Ja.
Und da habe ich eben auch gesehen, da habe ich auch Freunde von früher angerufen, weil meine Kinder hätten auch Hilfe gebraucht. Die haben auch weggeschaut, dass meine Kinder völlig vernachlässigt wurden. Die haben auch da weggeschaut, dass ich gesagt habe, könnt ihr mir einfach nicht sagen, dass das keiner je von euch bemerkt hat, dass ich trinke. Und nicht nur ein bisschen, sondern ganz heftig. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Also ich ermutige auch jeden, auch innerhalb der Familie. Und wenn es bedeutet, dass sich da erstmal abgewendet wird, weggegangen wird, das kann es bedeuten. Das nehme ich in Kauf. Aber für mich, wenn ein einziger Freund, der hat zu mir einmal nur gesagt, du Ingrid, sag einmal, jetzt ist Nachmittag, kann das sein, dass du jetzt irgendwie gerade nach Alkohol riechst? Ich hätte vergehen wollen, auf der Stelle, so habe ich mich geschämt. Weil auch das hat mich immer so gewundert, warum das überhaupt niemand bei mir gerochen hat.
Kann es sein, dass das sehr wohl jemand gerochen hat, die aber einfach nichts gesagt haben?
Oder auch schon wieder alle nichts gesagt haben. Genauso, ja. Alle haben schon wieder nichts gesagt. Mhm. Weil es war ja gegen Ende zu, ich konnte ja nicht mehr, ich war mit denen beim Frühschoppen, nach den durchgesoffenen Nächten beim Frühschoppen, dass das keiner gesehen hat, dass ich die Weißwurst leider wieder zurückgehen lassen muss, weil ich sie gar nicht essen kann, weil meine Hände so zittern, wenn jemand einmal so zittert, dass 10 am Tisch sitzen und keiner sieht, dass ich eine Lücke brauche, bis ich an das Weißbierglas komme, dass ich jetzt schnell das Weißbier trinken kann. Das kann mir einfach keiner sagen, dass das keiner gesehen hat. Es waren ja nicht mehr so Kleinigkeiten, wo man sagt, naja, das war's einmal. So. Oder diese Telefonate in der Nacht und so. Also was da alles für Systeme abgelaufen sind. Also bei mir haben ganz viele weggeschaut. Und darum bin ich so dafür. Ich ermutige alle, es anzusprechen. auch wenn es Streit gibt, auch wenn es Ablehnung gibt, Abwenden gibt, ein Leben kann vielleicht gerettet werden. Weil es für jeden Alkoholiker, da spreche ich jetzt gerade einmal von uns, weil ich es einfach so oft gehört habe, macht es ganz viel aus, wenn man gesprochen wird.
Darf ich dich fragen, wenn jetzt ein Arzt zuhört, was würdest du ihm denn für einen liebevollen Tipp geben? Wie kann er das denn so machen, dass er weder sein Gesicht verliert, noch Angst haben muss, er verliert seinen Ruf im Dorf oder er wird beschimpft? Wie kann er das machen, um den Alkoholiker zu erreichen und ihn zum Nachdenken zu bringen?
Ja, Ruben, ich denke grundsätzlich, allein schon so jetzt, wie die Frage gestellt ist, dass das immer total vernachlässigt wird, dass es eine Krankheit ist. Das ist nicht darum, diese Gedanken wird sich keiner machen, wenn jemand Zucker hat oder Krebs hat. Aber allein dieser moralische Ablauf, der schon da drin ist, dass sich der Arzt vielleicht auch noch schämen muss oder so, passiert alles, weil es rausgenommen wird aus diesem Krankheitsbewusstsein. Dass das den gleichen Respekt verdient wie jede Krankheit und nichts mit dem Willen des Betroffenen zu tun hat. Gar nichts. Bis zum Schluss wollte ich's. Ich konnte es nicht mit meinem Willen. Es war immer größer als ich. Immer. Und am Schluss war es einfach Gnade. Es hatte nie was mit Willen zu tun. Und wenn das ein Arzt für sich selber so erkennt, wird er ein empathisches Mittel haben, dem Patienten zu begegnen. Und trotzdem ihm, ich gebe so einen schönen Spruch, ich liebe dich, aber ich schone dich nicht. Und trotzdem ihn nicht zu schonen, weil es sein Leben kostet.
Aber Ingrid, ich möchte da von mir erzählen, ich hatte mal eine schwere Krebserkrankung und der Arzt hat es nicht erkannt, ein halbes Jahr, und ich habe dadurch sehr wertvolle Zeit verloren und wäre fast draufgegangen. Als der Arzt die Diagnose dann mit Unterstützung eines anderen Facharztes dann erkannt hat, und er hat mir gesagt, Sie haben eine schwere Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium, wir müssen sofort handeln. Da war ich dankbar. Hätte der Arzt mit der gleichen Stimme und mit dem gleichen Ernst gesagt, Sie haben eine schwere Krankheit, Sie sind Alkoholiker, wir müssen sofort handeln, dann hätte ich ganz anders reagiert, nämlich nicht mit Dankbarkeit, höchstwahrscheinlich, sondern ich hätte mit Wut und Zorn und mit Scham reagiert. Du musst zugeben, beide Krankheiten sind ernst zu nehmen und tödlich. Der Arzt versucht in beiden Fällen alles richtig zu machen, aber der Patient ist ja gar nicht bereit, diese Hilfe anzunehmen. Also du verstehst diese schwierige Situation auch für den Arzt.
Ja, absolut. Ich würde es aber sein komisches Gefühl, sein schlechtes Gewissen, ich würde das Bedürfnis, was dieser Alkoholiker jetzt braucht, höher stellen. Mhm. Ich würde das einfach höher stellen. Dass da so viel Professionalität da ist, dass der Arzt mit sowas, ich habe ja ganz viele Dienste in Krankenhäusern dann gemacht. Und auch diese Gespräche mit den Ärzten immer gehabt, dass das einfach der Arzt auch erwartet. Und das ist durchgängig. Sie sind frustriert mit uns Alkoholikern. Sie sind, wenn der dann zu mir sagt, und tausendmal habe ich diese Versprechen schon gehört, ich kann sie nicht mehr hören und es kotzt mich so an und so. Ich bin zu dem Arzt, der das Gleiche da in der Klinik dann zu mir gesagt hat, ich habe den nach einem Jahr besucht und habe gesagt, es gibt auch Ausnahmen und für diese Ausnahmen, da müssen Sie leben dafür. Und das ist genauso Therapeuten. Ich habe katastrophale Diagnosen von Psychiatern bekommen, von Therapeuten, weil wir Süchtigen immer einen Trick besser sind als die. Ich habe Tricks auf Lager, die können sich die nicht einmal ausdenken. Von daher ist es nur frustrierend, und darum machen das auch so wenige. Das ist alles verständlich. Aber es passiert jetzt, ich habe jetzt gerade im Moment ganz große Erfahrungen dass ein Umdenken gerade stattfindet. Und das geht jetzt genau in die Richtung, dass es einen neuen Beruf gibt, genesenden Begleitung für Süchtige. Dass jetzt in jeder Klinik so einer da sein muss, der es aus eigenem Erleben kennt. Weil ich bin zur AA gegangen und gleichzeitig dann für 1,5 Jahre in eine Suchttherapie, eine ambulante Suchttherapie. Ja, und dann gehe ich da hin und denke, mit denen mache ich jetzt wieder mein Spiel, wie immer. Und dann schaut er nach ein paar Minuten und sagt, du, mir brauchst das alles nicht erzählen, ich bin trockener Alkoholiker. Gell? Und wie dankbar war ich da? Wie dankbar war ich da, dass ich dem das nicht mehr erzählen brauche, meine ganzen Tricks. Sondern, dass ich da mitmachen kann, dass der mir das alles nicht mehr glaubt. Gell? Mhm. Und wenn diese Ärzte sich dieses Wissen aneignen, oder sich jetzt Menschen holen, in Indien gibt es das schon ganz lange, dass die sich da welche holen in diesen Rehabilitationskliniken und so, wo der Betroffene so weit, ich brauche da nichts machen. Alle meine Tricks kennt der. Der kennt sie alle, der kennt sie sogar besser als ich.
Schön, ja.
Da geht's lang. Und das gehört eingebunden und das gehört unterstützt, weil ich auch gleich glaube, jeder normale Arzt ist damit überfordert. Er kann die Krankheit nicht verstehen, er kann sie nicht erfahren, erfüllen. Dann kommt jetzt noch dazu, ich war jetzt gerade in einer ayurvedischen Klinik, wo mir wieder ein Medikament angeboten wurde mit Alkohol. Und dann sagt der Arzt allen Ernstes, aber der Alkohol, der ist, so den Namen schon vergessen, so irgendwie...
Fermentiert oder
verkocht? Ja, genau. Okay. Das fermentiert. Und dass ich auch gesagt habe, es darf doch nicht wahr sein, von der Mediziner das jetzt zu hören, dass ich jetzt ein Schlafmittel mit Alkohol nehmen soll, weil der Alkohol. Da werde ich auch schon wieder so wütend noch, dass keiner einem einen cleanen Junkie eine Nadel hinhält und sagt, da ist jetzt aber ein bisschen weniger Heroin drin. Das kannst du schon nehmen. Aber mit uns Alkoholikern machen sie das. Immer und immer wieder. Und nach 30 Jahren sagen die immer noch nette Freunde von mir, aber irgendwie jetzt könnte man doch schon mal wieder ein Glas, oder? Heißt nicht mal wieder Lust, so richtig mal ein. Das meine ich damit, weil es so gesellschaftlich so akzeptiert ist, dieser Alkohol. Mhm. Ich bin hier so dankbar, dass ich hier keine Bierflasche sehen muss. Ich muss überhaupt keinen Alkohol sehen. Da bin ich froh drum. Und wenn ich nach München komme, der Stress, jetzt haben sie ein Weißbier eigens gebraut, das man in der Früh schon trinken kann, das nicht so auffällt.
Warum? Was ist da anders dran?
Keine Ahnung, habe ich nicht erforscht.
Ich wohne ja nicht weit weg von München, ich muss dir das kurz erzählen. Also 2 Stunden fahre ich schon mit dem Auto, aber wir waren so die letzten 20 Jahre 1 bis 2 Mal im Jahr in München. Mal so für ein Wochenende und natürlich gehört es dazu, dass man im englischen Garten am chinesischen Turm oder irgendwo mittendrin in München morgens mal eine Brezel isst, eine Weißwurst. Und ich glaube, stimmt das, dass der Münchner sagt, bis 11 Uhr muss das gemacht werden? Okay.
Die Weißwurst.
Okay. Und da war dann auch ein Hefe dabei. Und ich muss dir sagen, der Tag war gelaufen. Also ich bin ja wirklich auch Alkoholiker. Ich habe täglich getrunken und auch nicht wenig. Aber ich hatte für mich einfach die Regel, es gibt vormittags kein Alkohol, nur nachmittags und abends. Und ich habe es fast bis auf Corona 2020 und den Lockdown auch eingehalten, jahrelang. Aber der Tag, der Samstag oder der Sonntag in München mit der fettigen Weißwurst, dem süßen Senf und dem Hefe, und ich habe nur eins getrunken, ich war den ganzen Tag so müde und fertig. Das kann nicht gesund sein. Und es macht doch eigentlich keinen Spaß, aber trotzdem habe ich es gemacht. Ich hätte ja auch sagen können, ich esse morgens einen Apfel, ein bisschen Müsli, trinke ein Glas Orangensaft und genieße den Tag fit in München und gucke mir die Stadt an. Aber so war mit mir nicht viel anzufangen.
Okay.
Wie bin ich da jetzt drauf gekommen, Ingrid? Ach so, ja, was ist an diesem neu gebrauten Bier anders? Hast du eine Idee?
Ich habe es nicht erforscht. Also vielleicht ist es ein anderes Glas. Vielleicht schenken sie es in einem Sektglas aus. Oder ich habe das nur gehört. So,
verrückt.
Dass sie Und der chinesische Turm war mein Wohnzimmer. Ich habe da einen eigenen Tisch gehabt, einen eigenen Parkplatz gehabt.
Ach was.
Da war ich immer.
Kannst du denn da heute noch sitzen einfach eine Apfelschorle trinken und machst du nicht.
Okay. Über nicht gegangen. Ich gehe am Eisbach, jetzt ist auch nicht weit weg.
Ja.
Aber nein, überhaupt nicht. Auch das ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich bitte auch alle, die meisten tun es schon freiwillig, wenn sie am Abend mit mir sind. Sie dürfen alle nichts trinken in meinem Beisein. Mhm. Ich sage zum Ober, wenn der mir einen Apfelsaft in ein Bierglas gibt, sage ich, soll es umschütten, ich möchte gerne ein Saftglas.
Ja.
Und es ist mir, ich will noch trinken nach 30 Jahren. Mhm. Ich werde so neidisch, wenn ich da im Biergarten sitze. Ich kriege so einen langen Hals. Das geht nicht. Das geht nicht. Gell. Das
interessant.
Das tue ich mir nicht an. Und das ist auch anstrengend. Da in meinem Umfeld darf überhaupt niemand trinken. Auch niemals bei mir zu Hause oder so. Da gibt es AA-Freunde, bei denen die können das. Die haben eine Bar zu Hause. Machen Partys oder so. Geht bei mir alles nicht. Auch in München ist die erste Frage, in welchen Biergarten gehen wir heute? Muss man sagen, da gibt es aber noch was dazwischen. Gell? Also
es gibt ja genügend Auswahl noch.
Ich möchte mich mit dir in einem Kaffee treffen.
Oder so. Ja, schön. Ja.
Weil ich muss nicht mehr rauchen. Ich war genauso eine extreme Raucherin. Kaffeetrinkerin habe ich auch aufgehört. Das ist alles weg, richtig weg. Der Alkohol nicht. Mhm. Der klopft an.
Da sieht man mal, was der Alkohol mit unserem Gehirn macht. Ja? Genau. Wie das in jeder Zelle drin sitzt und... uns das triggert, ja, so eine Situation. Hatte ich das jetzt, Entschuldigung, weil ich das jetzt so erzählt habe von deinem chinesischen Turm, das wusste ich ja nicht, dass das dein Wohnzimmer war. Hatte ich schon allein meine Erzählung da jetzt getriggert oder geht das noch?
Nee, das war, fand ich jetzt nicht, dass du den auch kennst, dass du, wenn ich jetzt dir was vom chinesischen Turm erzählt hätte, hättest du gewusst, wie der ausschaut. Mhm. Ich gehe da nicht hin. So. Das habe ich am Anfang noch gemacht, eben auch so ganz extrem. Ich habe mich nicht in die Einsamkeit getrunken. Ich war immer berühmte Ingrid und ihr männlicher Harem. Und die sind mit mir alle immer noch in die Klinik, in die Entzugsklinik gekommen und haben gesagt, Ingrid, lass dir jetzt ja nicht einreden, dass du Alkoholikerin bist. Gell? Lass dir sowas jetzt ja nicht einreden. Das Oktoberfest ist gerade, komm, steh raus, wir gehen da jetzt raus und aufs Oktoberfest. Und darum war es so gut, dass ich diese Suchttherapie auch gleich gemacht habe. Mir hätte AA zu diesem Zeitpunkt alleine noch nicht geholfen. Ich musste da jeden Abend hin, ich musste arbeiten, das war Bedingung. Ich musste jeden Abend blasen. Ich saß nämlich am Nachmittag am chinesischen Turm und habe auf meine Freunde gewartet. Und die haben gesagt, die muss ich alle aufgeben. Dann habe ich gesagt, das mache ich nie, das ist meine Familie. Ich war ja nicht im Stehausschank. Das ist meine Freunde, meine Familie. Aber die haben mich alle aufgegeben.
Du warst langweilig oder was war anders mit dir?
Denen habe ich einen Spiegel vorgehalten. Aha. Mhm. Das war nichts mit langweilig, sondern wenn ich da mit der Teekanne dann da sitze. Mhm. Und die sind, einer nach dem anderen ist weggeblieben. Das hat mir das Herz gebrochen. Das hat mich fast gekillt. Wenn dann die alle gesagt haben, ja, aber jetzt hast du neue Freunde hier, da haben sie nicht groß keinen Preis gewonnen.
wie hast du das Loch denn aufgefüllt? Weil Freunde braucht man ja und man möchte ja auch fröhlich sein und das Leben genießen.
Ja, aber das dauert ja Zeit. Das dauert ja Zeit, bis sich das ändert. Ich war nur unglücklich die ersten eineinhalb Jahre. Ich hatte keinen Gott. Die haben dann immer auch noch von einem Gott geredet. So, ihr seid froh, wenn ihr einen habt. Ich habe keinen. Ich musste da erst in den Himalaya. Ich bin erst in den Himalaya, konnte ich kapitulieren dann. Ich war nur unglücklich am Anfang. Ich musste meinen Scherbenhaufen anschauen, schauen, was ich an meinen Kindern verbrochen habe. Und hatte wie ohne Haut stand ich an der Wand und wollte da. Nach dem Meeting wollte ich trinken. Gell. ich habe es immer alles nie gemacht, aber ich wollte es jeden Tag. Das war ganz heftig. Darum war diese Therapie war schon ganz praktisch auch noch zusätzlich für mich. Die hätten mich auch sofort rausgeschmissen dann und so. Diesen Druck habe ich schon gebraucht.
Schön.
Also das war ganz wichtig, ja.
Schön, dass es solche Hilfe gibt, ja.
Ja, ich hatte keine leichte Zeit. So, da, manche haben ja die Gnade, die kommen einfach rein und fühlen sich gerettet und geborgen und angenommen. Das war bei mir nicht so, gell. Hat gedauert. Bei mir ging es, ich habe sofort diese Krankenhausdienste gemacht. Das war eine meiner Rettungen. Weil das habe ich gebraucht, wenn die noch zitternd und verzweifelt da in der Klinik sind, dass ich gewusst habe, da geht es mir schon ein Stück besser. Habe genau das gemacht, was Bill und Bob gemacht haben. Ich habe sie gebraucht, gell, damit ich dieses komische, trockene Leben überhaupt annehmen kann.
Ja, ja.
Habe dann auch 5 Jahre Gefängnisdienst gemacht, habe 5 Jahre ein Meeting im Gefängnis geleitet. Auch das habe ich geliebt. Weil ich auch gewusst habe, alles, was die gemacht haben, hätte mir alles passieren können. Gell? Alles, meine Knackis haben mich geliebt und ich sehe, das war
auch. Wenn deine hübsche Frau kommt ins Gefängnis.
Und Zigaretten auch noch dabei gehabt hat. Ja, ich habe ganz viel und habe dann auch angefangen, ach, das hat mich gerettet, weil so mit diesem, also ich habe so viel Widerstand gehabt. So auch mit dem AA-Programm und so, das war alles nicht so einfach. Aber habe eben immer meine Schlupflöcher gefunden und da gab es einen ganz tollen alten Alkoholiker aus Kempten und der hat so Seminare angeboten. Und da haben wir dann immer eine Woche oder 10 Tage in irgendeinem Kloster 12-Schritte-Seminar gemacht. Das war wieder meins. Dann Tag und Nacht Inventur schreiben. Also immer wenn es so extrem war. Wir sind auch Silvester und so immer in der Türkei, sind wir gesegelt. Ich bin immer schon ganz viel gereist. Ich bin durch AA nach Indien gekommen. Ich habe immer schon ganz viel nicht in diesen Meetings mehr diese Lebensgeschichten angehört. Das war noch nie so meins.
Okay. Wie hat es dich nach Indien verschlagen?
Durch eine AA-Gruppe. Ich kam mit einer AA-Gruppe hierher.
Da kannte ach, in jemand, Urlaub oder wie?
Wir haben es war 12-Schritte-Meeting. Also es waren alle, nicht nur AA, sondern alle 12 Schritte. Mhm. Es war ein offenes 12 Schritte. Weil da einer so gereist ist und der hat immer gesagt, das können wir auch mal nach Indien fahren. Und einer hat gesagt, die Ingrid war schon, ich war vorher schon in Indien, wollte da aber nie wieder hin. Und die Ingrid, die kennt sich da aus. Und dann bin ich da mitgefahren, weil ich das schon gehört habe. Ich bin an einem sehr interessanten Ort hier. Das ist ein ganz spezieller Ort. Gell? Und dann haben wir hier unsere Meetings gemacht. Der Ort hat mich eigentlich gar nicht so interessiert. Gell?
Schön.
Genau.
Möchtest du uns vielleicht zum Schluss noch erzählen, wie jetzt dein Verhältnis ist zu deinen Kindern und wie schön dein Leben heute ist? Weil ich kann dich ja sehen, wir sehen uns per Video, du strahlst, du machst so einen zufriedenen, glücklichen Eindruck. Erzähl mal, was diese Abstinenz jetzt diese 30 Jahre lang bewirkt hat bei dir.
Ja, sehr, sehr gerne. Das mache ich sehr, sehr gerne. Weil das kann ich so richtig mit einem Satz auch schon sagen. Ich habe ein Leben bekommen, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Weil, muss ich auch immer wieder sagen, ich vermute schon, als Frau Alkoholikerin zu sein, hat nochmal eine andere Nummer, vielleicht als Mann. Was dir als Frau alles passiert, wenn du getrunken hast, das erleben wenige Männer. Und diese Würde in dir genommen wird, und die habe ich zurückbekommen, das kann ich eben sagen. Mhm. Die habe ich zurückbekommen und ich bin diesem AA-Programm und diesen Menschen, ich habe in ganz Indien Gruppen gegründet. Ich war in ganz Asien unterwegs und habe Gruppen gegründet. Also ich bin in Südafrika. Also das AA ist mit meinem Herzblut. nicht das so ganz brave im Meeting hocken, das ist ja eigentlich das Wenigste für mich, sondern das in Hongkong zu sein und dann gleich nach Südafrika zu fliegen und dann laden sie mich in die Wüste ein oder in den Tiger-Nationalpark. Die indischen Aala, die haben mich geliebt, gell, und immer als Sprecherin und so. Das ist meins. Und jetzt bin ich ja gerade dabei, ich darf ja mit das DLT 2023 mit organisieren. Ja. Das ist meins. So ist meine Leidenschaft für AHA. Und zu meinen Kindern ist es immer noch nicht leicht. Darum, ich habe in München nur einen Koffer. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, die ja auch schon über 50 sind. Ich darf bei keinem meiner Kinder wohnen, zum Beispiel. Das könnten sie noch nicht aushalten. Oder vielleicht auch nie aushalten. Wir sind in Frieden. Wir sind wirklich in Frieden. In Babyschritten. Dann gibt es auch wieder mal so einen Rückschritt und so. Da bin ich immer noch dran, das so achtsam wie möglich und so. So, ich lasse mich nicht mehr schuldig machen. Das habe ich abgelegt. Weil ich heute weiß, wenn ich eine Wahl gehabt hätte, wäre ich nicht Alkoholikerin geworden. Die Wahl habe ich nicht gehabt. Aber sie kriegen mein Bedauern immer und immer wieder, dass sie einfach so eine Kindheit, soll kein Kind haben, gell? Das muss ich wirklich sagen. Und das tun sie auch sehr wertschätzen. Und ich bin deswegen auch in Indien, weil ich hätte in München, ich habe keine Rente, wie man eine Rente haben soll. Ich hätte auch keine Würde im Alter in München gehabt. Ich hätte aus meiner schönen Wohnung rausgemusst. Und auch das habe ich, meine Kinder hätten für mich zahlen müssen. Und das ist auch ein Grund, warum ich hier bin. Mhm. Und das klappt alles gut. Und Indien ist ein sehr spirituelles Land. In Indien wird der 11. Schritt ganz anders praktiziert, als ich das in Deutschland kennengelernt habe. Das ist mir wichtig. Ja, ich bin leidenschaftliche Meditiererin.
Okay.
Daher kommt es, dass immer alle sagen, und ich strahle so und so weiter.
Ja,
das
ja.
ist eine schöne Reise nach innen. Das ist,
ach, schön.
Das ist wunderbar.
Ja,
die Basis ist immer nicht trinken, immer wieder. Ja. Mit einem Glas wäre auch die Meditation weg und auch diese innere Beziehung. Von daher fügt sich das alles zusammen.
Ja, du strahlst wirklich die ganze Zeit, während du sprichst. Das ist so schön, dir zuzuschauen. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast, so freimütig auch über deine Münchner Zeit. Und bestimmt kennt der ein oder andere den chinesischen Turm im Englischen Garten. Und da gibt's auch wirklich ganz tolle nicht-alkoholische Getränke. Also ich gehe gerne noch in Biergärten. Ich kann das. Und ich kann inzwischen anderen zugucken. Und die trinken ihr alkoholisches Getränk. Und ich bin aber so dankbar, weil ich es nicht mehr muss. Mhm. Und ich genieße dann auch mal die Musik oder das gute Essen, ja, ein Obatster oder was es da gibt. Aber dafür triggern mich andere Sachen und ich denke, wichtig ist, dass wir einfach für heute einfach nichts trinken und dann bleibt morgen das Leben auch so schön. Ja, jeder hat seine Workshops, das ist doch ganz normal.
Ja. Jetzt, es ist großartig.
Ja, jetzt organisierst du dieses DLT, hast du gesagt. Ich verlinke mit. In den Show.
Genau.
Mit. Ja. Ich verlinke in den Shownotes, was das DLT ist. Das ist das Deutschlandtreffen, natürlich auch für die Angehörigen der Alkoholiker. Und dort werden auch wieder Kinder und Jugendliche sein.
Ja, ich glaube, Alatin, wir haben zwar, glaube ich, einen Raum für die, aber ich glaube, bis jetzt haben sich Alatin hat sich noch nicht angemeldet.
Okay.
Die gehen sehr zurück, diese Gruppen. Mhm. Aber den Flyer, hast du den Flyer?
Ja, den habe ich, den werde ich auch mit verlinken.
Sehr schön.
Und auf dem letzten Deutschlandtreffen in Berlin jetzt vergangenes Jahr war, wenn das gesendet wird, haben wir 2023. Also deshalb habe ich gerade auch ein bisschen gestockt. Da waren doch auch Kinder und Jugendliche von... Ja, von eben als Angehörige, wo jemand der Eltern trinkt oder beide Und es war schön zu sehen, dass es auch für sowas Selbsthilfegruppen und Anlaufstellen gibt.
Ja, unbedingt.
Ja, das ist toll. Werden wir dich da auch treffen können, live vor Ort, oder organisierst du es aus der Ferne?
Ich organisiere den Gottesdienst. Ich bin da gerade jetzt mit den Pfarrern zugange. Ich muss tue alles, aber ich muss mein Visum neu beantragen. Und wir haben hier auch im Moment gerade so auch hier Unstimmigkeiten. Ich hoffe einfach, dass ich das rechtzeitig bekomme, dass ich Ende März in München sein kann. Ich will unbedingt da sein, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich brauche mein Visum dafür.
Dann drücken wir dir die Daumen, Ingrid.
Ja, ich auch.
Sonst kannst du ja auch viel von online aus bewirken und organisieren. Danke für deine Mühe.
Ja, das geht gut. Ich liebe das Zoom. Das ist so ein Geschenk für AA geworden. Die Zoom-Meetings sind ganz großartig.
Ja, ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ja. Du in Indien, ich in Deutschland und in einem Meeting mit anderen, die auch für heute das erste Glas stehen lassen möchten.
Ja.
Klasse.
Schön, das ist mein erster Podcast. Danke dir für den Service. Danke, dass das so schön, so leicht geht. So
hat nett. Auch nicht wehgetan, gell?
Ganz wunderbar. Sehr schön machst du das. Ganz so. Mich ganz wohl gefühlt bei dir.
Danke, Ingrid.
Und, vielen Dank. Und wer immer das da zuhört, einfach ganz ein herzliches Grüß Gott vom tiefen Süden Indien, wo immer ihr uns dann hört.
Ja.
Ich sagen.
Vielleicht war mein Fazit der Punkt mit der Offenheit, mit der du umgehst, wirklich jedem die Hand hinzuhalten und Hilfe anzubieten. Wir haben über Ärzte gesprochen. Möchtest du vielleicht das Schlusswort haben und dann alle die noch Hilfe sich wünschen, noch einen liebevollen Tipp mit auf den Weg geben?
Ja, die sich Hilfe wünschen, der erste Schritt ist und wird immer bleiben, dass ich mir selber eingestehe, dass ich Alkoholikerin bin und dass sich das nicht von alleine auflöst, dass es eine fortschreitende Krankheit ist. Und je eher ich damit stoppe, umso mehr diene ich mir selber. Und dass es nicht bedeutet, dass ich mich schämen muss, wenn ich um Hilfe bitte, sondern dass es ein Zeichen von Weisheit ist, um Hilfe zu bitten für etwas. Es heißt bei uns, du schaffst es, aber du schaffst es nicht alleine. Weil das einfach so ein großes Ding ist. Sucht ist so ein großes Ding. Und wirklich empathisch mit sich selber sein und sich auf den Weg zu machen und um Hilfe zu bitten. Die Angebote sind halt so vielfältig. Da kann man sich beraten lassen und auch gut finden, was einem zusagt. Und es ist möglich. Ich bin der Beweis. 30 Jahre trockenes Leben. Es ist möglich.
Du wärst wahrscheinlich nicht mehr am Leben, hättest du weiter getrunken.
Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht.
Schön. Schön, Ingrid. Danke für das schöne Schlusswort. Liebe Grüße, viele tausend Kilometer entfernt. Ja. Danke, dass wir deine Vögel hören konnten am Anfang. Jetzt sind sie müde. Und ich wünsche dir liebe Grüße und vielleicht bis März.
Ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Dann einen schönen Nachmittag noch.
Danke. Tschüss. Ja, das war Ingrid aus Indien. Vielen Dank, Ingrid, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich schon, wenn wir uns in einigen Wochen sehen in München. Da gibt es was zu feiern. Und wir werden viel Freude haben bei vielen Meetings. Tausende von trockenen und glücklichen Menschen werden dort sein. Und alle sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung Deutschlandtreffen der anonymen Alkoholiker ist selbstverständlich für alle Personen frei zugänglich. Es ist umsonst. Und wir werden sicherlich viel Spaß haben, auch bei dem Tanzabend oder bei der Disco. Ich freue mich drauf. Ja, dann hoffe ich, dir hat diese Folge heute wie immer gefallen. Wir haben wirklich ein tolles Feedback. Vielen Dank.
dass ihr mir immer schreibt und vielen Dank auch fürs Zuhören. Vielen Dank für alle die, die mitmachen und sich bereit erklären, hier ja ein Interview zu machen oder ein Gespräch mit mir zu führen. Ich lerne immer sehr viel dabei und danke dir recht herzlich dafür. Wenn auch du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, auch mal dabei sein möchtest, dann sehr gerne. Wir nehmen ja die Podcasts meistens remote auf, das heißt, du kannst zu Hause sitzen auf deiner Couch oder ganz gemütlich am Schreibtisch. Geht alles übers Internet mit deinem mobilen Endgerät, ganz einfach. Und wenn du Lust hast, schreib mir per E-Mail an täglichhappyhour@gmail.com oder über Instagram oder auch über das Kontaktformular. Ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn du mir ja einfach ein Feedback gibst, wenn du sagst, welches Thema du gerne hier mal hören möchtest, wenn du Fragen hast oder Anregungen zum Podcast. Ich bin jetzt seit September 2020 trocken, ich fühle mich total wohl, mein neues Leben ist wirklich fantastisch und ich kann es oft noch gar nicht glauben. Passend dazu ja aktuell gerade jeden Tag eine Folge mit einem Tipp zum Trockenbleiben. Vom 01.01. bis 31.01. fällt genau in die Zeit. Vielleicht was zum Weiterempfehlen. Würde mich freuen, wenn du auch diesen Podcast schön bewertest. Alles unter 5 Sterne taugt nichts, von daher, wenn du mir 5 Sterne gibst, freue ich mich sehr und wenn nicht, dann schreib mir, was du vermisst und wie ich noch besser werden kann. Nächste Woche hören wir die Lisa, dann kommt die Julia und dann kommen 2 Männer mindestens. Sei gespannt, wenn auch du, wie gesagt, hier mal im Interview oder im Gespräch sein möchtest, freue ich mich auf deine Nachricht. Ja, dann wünsche ich uns noch einen schönen Tag. Vielleicht hast du jetzt Feierabend und kannst die Zeit genießen. Lass es dir gut gehen. Bleib sauber und bis bald. Dein Ruben.